Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Galaterbrief. Wir machen also weiter mit unserer Reihe. Galater Kapitel 2 und wir wollen heute auf die Verse 11 bis 16 hören. Galater 2, die Verse 11 bis 16. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich, also ich Paulus, ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was hat unser Glaube eigentlich mit unserem Leben zu tun? Wenn ich mein Leben oft angucke, muss ich leider zugeben, oft viel zu wenig. Aber in unseren Versen heute, die wir gerade gelesen haben, macht Paulus deutlich, unser Glaube hat eine ganze Menge mit unserem Leben zu tun. Was wir glauben und wie wir handeln, das hängt zusammen. Erinnern wir uns kurz daran, was das Problem in den Gemeinden in Galatien, an die Paulus diesen Brief schreibt, war. Paulus hatte dort Gemeinden gegründet, aber eine Weile nachdem er weg war, kamen dort einige Männer, die dort predigten. Sie behaupteten, wenn du gerettet werden willst, dann musst du an Jesus glauben und außerdem musst du dich noch an die ganzen jüdischen Gesetze, von denen wir im Alten Testament lesen, halten. Kurz gesagt war ihre Theologie, du musst Jude werden, bevor du Christ werden kannst. Der Paulus damals, der hat euch da was Falsches erklärt. Der Paulus hat gesagt, du musst nur an Jesus glauben, um gerettet zu werden. Und außerdem ist dieser Paulus überhaupt kein richtiger Apostel. Und Paulus bekommt das mit. Er bekommt mit, dass in Galatien diese Leute aufgetreten sind. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Und er sagt, ihr werdet gerettet alleine und einzig und allein aus Glauben an Jesus. Es braucht keine Beschneidung und es braucht auch keine Taufe, es braucht kein Gebet, es braucht keine noch so gute Tat und auch keinen Gottesdienstbesuch. Oder was wir uns auch immer ausdenken können, nichts davon rettet, außer allein der Glaube an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das Evangelium. In Klammern, was Paulus damit nicht sagt, ist, dass all diese Dinge automatisch unwichtig wären. Viele davon sind sehr, sehr wichtig. Aber worum es ihm geht, ist die Frage, wodurch werden wir gerettet? Und da ist es ihm sehr wichtig, dass wir einzig und allein durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Aber das Problem in Galatien war ja nicht nur, dass man dort jetzt ein falsches Evangelium hörte, sondern dass die Irrlehrer dort auch sagten, Paulus, der ist gar kein richtiger Apostel. Und das, was er euch sagt, darauf müsst ihr gar nicht hören, denn er ist kein richtiger Apostel. Und deswegen muss Paulus, um Gehör in der Gemeinde zu finden, erst einmal verteidigen, doch ich bin wirklich ein richtiger Apostel. Und so schreibt er ab Kapitel 1, Vers 11 dann, wie er das Evangelium von Gott selbst empfangen hat. Und letzte Woche haben wir dann vom Lars gehört, dass die anderen Apostel ihn anerkannt haben als Apostel. Also er hat sich mit anderen getroffen und Petrus und Jakobus und all die anderen haben nicht bestritten oder daran gezweifelt, dass er ein Apostel ist, sondern haben ihn aufgenommen in ihre Mitte. Zu behaupten, dass ich kein Apostel bin, sagt Paulus in den Versen 1 bis 10 von Kapitel 2, ist also ziemlich lächerlich. Nehmen wir an, die Galater haben diesen Brief bekommen und er wurde im Gottesdienst vorgelesen. Und jetzt sind wir jetzt sind sie dort bei Kapitel 2, Vers 10 angekommen. Und dann haben vielleicht einige gedacht, ja, okay, ist ganz interessant, was der Paulus da so schreibt. Vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht. Aber ist es eigentlich so wichtig, ob er recht hat oder nicht? Wichtig ist doch, wie man lebt. Also wichtig ist doch, dass wir irgendwie Jesus haben und dann ein gutes Leben lebt. Ob man jetzt das Evangelium so versteht wie Paulus oder so wie die Irrlehrer, das ist doch gar nicht so wichtig für unser Leben. Und in unserer heutigen Begebenheit zeigt uns Paulus, dass man so nicht denken kann. Denn was wir über das Evangelium glauben, was wir über die Bibel glauben, das hat einen Einfluss darauf, wie wir handeln. Und es hat sogar einen Einfluss darauf, das werden wir heute sehen, wie andere handeln, die uns sehen. In Vers 14 sagt er, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Sie wandelten nicht richtig, heißt es da. Wandeln ist so ein altertümliches Wort. Ich habe mir mal darüber nachgedacht und ich glaube, wandeln benutze ich in meinem aktiven Wortschatz eigentlich nie. Aber wenn wir hier von Wandeln lesen, dann meint das einfach die Art und Weise, wie man sein Leben führt. Wenn wir sagen, wir wandeln durchs Leben, heißt es, wie führe ich mein Leben? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und Paulus sagt hier nicht einfach, Petrus, du wandelst falsch, sondern du wandelst nicht richtig und dann nach der Wahrheit des Evangeliums. Und er sagt das, weil er überzeugt ist, dass unser Glaube, also das, was wir vom Evangelium über das Evangelium glauben, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir leben. Das heißt, wie wir unser praktisches Leben führen. Und deswegen ist unser Thema für heute Morgen richtig wandeln nach der Wahrheit des Evangeliums. Richtig wandeln nach der Wahrheit des Evangeliums und ich habe wie meistens drei Punkte. Erstens, lebe das Geschenk des Evangeliums. Zweitens, glaube die Botschaft des Evangeliums. Und drittens, kämpfe für die Wahrheit des Evangeliums. Richtig wandeln nach der Wahrheit des Evangeliums. Erstens, lebe das Geschenk des Evangeliums. Zweitens, glaube die Botschaft des Evangeliums. Und drittens, kämpfe für die Wahrheit des Evangeliums. Lebe das Geschenk des Evangeliums. Der Bruch zwischen Vers 10 und Vers 11 ist ziemlich überraschend. Paulus schreibt ziemlich unvorbereitet für uns in Vers 11, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. In den Versen 1 bis 10 hatte Paulus deutlich gemacht, wie einig er sich mit den anderen Aposteln war, also auch mit Petrus. Und jetzt plötzlich gab es eine Meinungsverschiedenheit. Paulus widersprach Petrus und zwar heftig. Er schreibt hier nicht einfach, ich widerstand ihm oder ich war gegen ihn, sondern er schreibt, ich widerstand ihm ins Angesicht. Was war passiert? Die Antwort finden wir in Vers 12. Dort heißt es, bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Petrus hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Antiochia auf. Antiochia war damals eine der größten Städte im Römischen Reich. Sie liegt da, wo heute Syrien ist. Und in dieser Stadt gab es eine große Gemeinde, die aus Christen bestand, die zum Teil vorher Juden gewesen waren. Und zu einem anderen Teil bestand die Gemeinde aus Christen, die zuvor keine Juden, also Heiden gewesen waren. Und das war für diese jungen Gemeinden, die so gemischt waren, eine riesige Herausforderung, wie wir es uns heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vorstellen können. denn die Judenchristen lebten in den meisten Fällen weiterhin nach den jüdischen Gesetzen. Dazu gehört, dass sich die Männer beschneiden ließen und dass man zum Beispiel nicht mit Leuten aß, die keine Juden waren. Das hatte mehrere Gründe. Einmal drückte Essen eine enge Gemeinschaft aus und man wollte mit Nichtjuden keine enge Gemeinschaft haben. Dann war es aber auch so, dass Menschen, die keine Juden waren, Dinge aßen, die Juden nicht essen durften. Zum Beispiel Schweinefleisch. Und all das sorgte eben dafür, dass man als Jude sagte, aus so vielen Gründen essen wir nicht zusammen mit Heiden. Aber all diese Speisegebote, obwohl sie im Alten Testament stehen, sind durch das, was Jesus getan hat, erfüllt worden und damit für uns abgeschafft. Und das war für die Juden hart zu verstehen. Denn seit ihrer Kindheit hatten sie gelernt, Nichtjuden, Heiden, das ist der Abschaum. Mit denen trifft man sich nicht, mit denen hat man keine Gemeinschaft, mit denen isst man schon gar nicht. Gerade das Essen hatte damals in der Gesellschaft eine viel höhere Bedeutung, als es heute hat. Wenn man mit jemandem aß damals, drückte man damit aus, dass man zusammengehörte, dass man den anderen liebt und achtet. Es ging damals nicht so nach dem Motto, oh hey, lass uns doch mal schnell zu McDonald's gehen, was essen. Und es ist eigentlich relativ egal, ob man jetzt die Person besonders gut kennt oder nicht. Sondern es war mehr. Es war mehr nach dem Motto, lass uns unsere Freundschaft dadurch besiegeln, dass wir zusammen essen. Deswegen war es zum Beispiel auch für die Pharisäer so unglaublich schlimm, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß, als er auf der Erde war. Das machte man nicht, das ging nicht. Es war nicht einfach, dass sie zusammen Essen eingenommen haben. Jesus machte damit deutlich, ich möchte mit diesen Leuten Gemeinschaft haben. Und die Juden hatten eben von Kindheit an gelernt, mit Nichtjuden isst man nicht. Sie waren keine Freunde, sondern Abschaum. Und wenn jetzt einige von ihnen Christen wurden, dann waren sie plötzlich in einer Gemeinde mit ganz vielen Nichtjuden. Und wie ich schon gesagt habe, wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung für die Gemeinden war. Wie müssen sich die Judenchristen anfangs gefühlt haben, als sie mit den Heidenchristen zusammen essen sollten? Ich habe mal überlegt, was wäre ein gutes Beispiel, um das mit heute zu vergleichen. Stellen wir uns vor, ihr tut einem sehr, sehr armen Menschen in der Gemeinde, so jemand haben wir jetzt nicht, aber ein sehr, sehr armer Mensch, und ihr tut ihm etwas Gutes. Und weil er euch danken will, bietet er euch alles an, was er hat. Und alles, was er hat, ist etwas zu essen. Und dieses Essen befindet sich in einer verdreckten Schüssel, hat schon leicht Schimmel angesetzt, der Inhalt ist undefinierbar und es riecht ganz fürchterlich. Und jetzt bietet euch dieser Mensch das Essen an und ihr wisst, okay, ich sollte das nehmen, aber es ekelt mich an. Und so in etwa haben sich die Judenchristen gefühlt in der jungen Gemeinde. Und zwar nicht einfach, wenn sie essen sollten, sondern überhaupt, wenn sie sahen, da gibt es Nichtjuden, die jetzt mit dazugehören dürfen. Und zwar vollberechtigt mit dazugehören dürfen. Auch für Petrus war das schwierig. Petrus war ja auch Jude gewesen. Wir haben eben in Apostelgeschichte 10 gelesen, wie Gott ihm dann sozusagen Privathilfe gegeben hat, Privatnachhilfe gegeben hat und gesagt hat, lieber Petrus, ich sage dir jetzt, du kannst mit Heiden Gemeinschaft haben. Und ich gebe dir Anschauungsunterricht, indem ich dir ein Tuch mit unreinen Tieren vor dich setze und sage, iss es. Es steht zwar im Alten Testament, das ist unrein, aber Gott hat es jetzt im Neuen Bund für rein erklärt und deswegen kannst du das essen und deswegen kannst du mit Heiden wie den Cornelius, diesem römischen Hauptmann, Gemeinschaft haben. Petrus hatte seine Lektion gelernt. Es fiel ihm wahrscheinlich nicht leicht, aber er hatte verstanden, dass durch Jesus die ganzen jüdischen Reinigungsvorschriften, von denen wir im Alten Testament lesen, eben aufgehoben waren. Und so hatte er kein Problem, in Antiochia, in dieser Gemeinde aus Juden und aus Heiden, mit den Heidenchristen zu essen. Das lesen wir in Vers 12. Aber dann kamen einige Judenchristen aus der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia. Dort in Jerusalem war Jakobus, der Bruder von Jesus, Gemeindeleiter. Deswegen wird er hier erwähnt. Und in Jerusalem, in der Gemeinde, war die Situation etwas anders als in Antiochia. Dort gehörten vermutlich keine Heidenchristen zur Gemeinde. Und so hielt man dort wohl wie selbstverständlich die ganzen jüdischen Gesetze und hatte das Problem mit den Heiden gar nicht so sehr. Man konnte sich vielleicht in Jerusalem gar nicht vorstellen, dass es Christen gibt, die mit Heiden essen und die sich gar nicht an die ganzen Gesetze halten. Und Petrus wusste das. Und jetzt waren diese Leute aus Jerusalem plötzlich in der Gemeinde in Antiochia da. Aber anstatt ihnen zu erklären, dass es hier in der Gemeinde eben Judenchristen und Heidenchristen gibt und dass sie in dieser Gemeinde Gemeinschaft haben und zusammen essen, fing Petrus an, die Heidenchristen zu meiden. Und das wurde gerade dadurch deutlich, dass er jetzt nicht mehr mit ihnen aß. Das war ein harter Schlag für die Heidenchristen. Gerade wenn man bedenkt, was für eine große Bedeutung das Essen in der Gesellschaft damals hatte. Was war das Problem bei Petrus? Wenn man so schnell drüber liest über diese Begebenheit, könnte man denken, naja, Petrus hat es sich jetzt anders überlegt. Und er war jetzt doch zum Schluss gekommen, mit Heidenchristen sollte man als guter Jude keine Gemeinschaft haben. Aber das war nicht das Problem hier. Petrus glaubte nach wie vor, dass Heidenchristen genauso Christen sind wie Judenchristen. Sein Problem war, dass er heuchelte. Er glaubte, dass die Heidenchristen Teil der Gemeinde sind, aber er handelte so, als würde er es nicht glauben. Er heuchelte, heißt es am Anfang von Vers 13. Was heißt heucheln? Heucheln heißt, eine Sache im Inneren zu glauben und etwas anderes zu sagen oder zu tun. Das griechische Wort für heucheln kommt aus der Welt des Theaters und es bedeutet eigentlich Masken tragen. Petrus glaubte in seinem Kopf das Evangelium, Juden und Heiden sind durch Jesus gleichermaßen gerettet und gehören zusammen, aber er leugnete es durch seine Tat. Denn durch sein Verhalten brachte er zum Ausdruck, mit euch Heiden will ich als Jude nichts zu tun haben. Und warum tat Petrus das? Am Ende von Vers 12 berichtet er uns, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Sein Problem war nicht, dass er eine falsche Theologie hatte, eine falsche Ansicht auf die Heidenchristen. Er hatte schlicht und einfach Angst. Wer waren die aus der Beschneidung, vor denen er Angst hatte? Der Bericht, den Paulus uns gibt, ist sehr kurz, deswegen wissen wir das nicht genau. Möglicherweise waren es die Leute, die aus der Gemeinde in Jerusalem gekommen waren, also Judenchristen. Auch möglich, dass es einfach Juden waren, die die Gemeinde in Antiochia beobachteten und vor denen Petrus Angst hatte. Auf jeden Fall waren es Menschen, die sagten, du kannst nur vor Gott gerade stehen, indem du dich an jüdische, und zwar an alle jüdischen Vorschriften hältst, symbolisiert durch die Beschneidung. Wer auch immer diese Leute waren, Petrus hatte Angst vor ihnen und deswegen handelte er so, wie er es tat. Was ist an der Heuchelei von Petrus so schlimm? Dass Paulus ihm ins Angesicht widerstand und dass Paulus uns das hier im Galaterbrief berichtet. Ich möchte diese Frage nicht nur für den Konflikt zwischen Paulus und Petrus beantworten, sondern ich denke, auch wir sind immer wieder dazu geneigt, im Umgang mit anderen Menschen Masken zu tragen. Auch hier in der Gemeinde. Warum war das damals falsch? Warum ist das heute eigentlich immer noch falsch? Ich möchte euch zwei Gründe nennen. Wenn du Masken trägst, zeigt es erstens, dass du Menschen mehr fürchtest als Gott. Warum heuchelt man? Warum trägt man Masken? Grundsätzlich ist es einfach falsch, weil wir dadurch lügen. Wir sind von einer Sache überzeugt, handeln und reden aber anders. Aber was ist die Ursache, die dahinter steckt? Und die Antwort ist, wir fürchten Menschen mehr als Gott. Es ist uns wichtiger, was andere Menschen über uns denken, als was Gott über uns denkt. Gott ist uns in solchen Momenten herzlich egal. Es kann sein, dass jemand sich über unseren Glauben lustig macht. Und wir wissen, dass wir etwas sagen sollten, aber wir sind einfach ruhig. Oder noch schlimmer, machen sogar mit. Wir werden etwas gefragt zu unserem Glauben, und die Antwort wäre unangenehm, Deswegen reden wir irgendwie drumrum oder erfinden eine Notlüge oder was auch immer. Wir werden etwas zu unseren Ansichten gefragt, aber wir schweigen lieber darüber, was wir wirklich denken. Denn wenn wir mit unseren christlichen Ansichten antworten würden, dann würde unser Gegenüber ja sonst was von uns denken. Kurz gesagt, ähnlich wie Petrus, kommen wir immer wieder in Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Zwischen dem, was Gott gefällt und dem, was den Menschen in unserer Umgebung gefällt. Bei Petrus waren es die aus der Beschneidung. Wenn wir Christen sind, haben wir uns dazu entschieden, das zu tun, was Gott gefällt. Und wenn wir dann das tun, was Menschen gefällt, dann ist das, was die Bibel hier als Heuchelei bezeichnet. Aber das ist noch nicht das einzige Problem bei dem, was Petrus gemacht hat. Denn wenn wir Masken tragen, wenn wir heucheln, dann ziehen wir dabei auch andere mit. Vers 13. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Seht ihr, die Sünde von Petrus, dieses Maskentragen, war nicht nur eine Sache zwischen ihm und Gott, sondern sie hatte direkte Auswirkungen auf andere in der Gemeinde. Viele andere Judenchristen in der Gemeinde von Antiochia hatten vorher mit Heidenchristen zusammen Gemeinschaft, mit ihnen zusammen gegessen, aber jetzt, wo Petrus sich von den Heidenchristen absonderte, machten die anderen Judenchristen mit. Und am Ende wurde sogar Barnabas dazu gebracht, die Heidenchristen zu meiden. Und das, obwohl Barnabas genau wie Paulus für die Mission der Heiden zuständig war. Durch sein Verhalten hatte Petrus also sogar die missionarischen Bemühungen der Gemeinde von Antiochia ins Wanken gebracht. Denn Barnabas, der Heidenmissionar, war auf Distanz zu den Heidenchristen gegangen. Und ganz ehrlich, welcher Heide will schon einer Gemeinde beitreten, wo sich ein Teil so toll fühlt, dass er keine Gemeinschaft mit mir haben will? Zwei Folgen hatte das Verhalten des Petrus also. Er sündigte einmal gegen Gott, dadurch, dass er Masken trug. Und seine Sünde hatte gleichzeitig schlimme Auswirkungen für die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gemeinde von Antiochia. Nun ist es so, dass es viele Sünden gibt, die ernste Konsequenzen haben. Paulus hat das in seinem Leben sicher nicht nur einmal erlebt, dass solche Sünden passierten. Aber warum erzählt er dann den Galatern ausgerechnet diese Begebenheit, diese Sünde des Petrus? Möchte er Petrus schlecht machen, so nach dem Motto, es gibt zwar viele Apostel, wir haben alle das gleiche Evangelium, aber der heiligste von allen, der bin ich. Denn das war nicht der Grund. Petrus hatte einen ganz ähnlichen Fehler gemacht wie die Irrlehrer in Galatien. Deswegen erzählt Paulus diese Geschichte. In Galatien wurde ja behauptet, du musst dich beschneiden lassen und all die jüdischen Reinigungsvorschriften einhalten und dann noch an Jesus glauben und dann wirst du gerettet. Also kurz auf den Punkt gebracht war das Evangelium der Irrlehrer in Galatien, Jesus plus irgendetwas anderes, das rettet. Und Paulus setzte dagegen, Jesus plus gar nichts rettet. Petrus lehrte jetzt zwar nicht dasselbe wie die Irrlehrer in Galatien, aber er lebte so, als würde er genau dasselbe glauben. Durch sein Verhalten, nicht durch das, was er sagte, durch sein Verhalten lehrte er das, was die Irrlehrer in den Predigten in Galatien sagten. Der Glaube an Jesus reicht nicht. Und was die Sünde von Petrus so schlimm macht, ist die Tatsache, dass er durch sein Verhalten den Kern des Evangeliums angegriffen hat. Vers 14a lesen wir, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Petrus vor allen. Wandeln ist dieses alte Wort, das ich anfangs schon erwähnt habe. Und es meint eben diese Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und es gibt da ein richtig und ein falsch, wie wir dieses Leben führen können. Aber Paulus betont eben, dass richtiges Wandeln bedeutet, richtig nach der Art des Evangeliums zu wandeln. Die Sünde, die Petrus begangen hat, hat direkt die Wahrheit des Evangeliums angegriffen. Und das bringt Paulus dazu, dass er in den Versen 15 und 16, also in den beiden letzten Versen unseres Abschnitts, das Evangelium noch einmal erklärt. Und das tut er, um uns zu zeigen, wie das Fehlverhalten von Petrus und das Evangelium zusammenhängen. Und diesen Zusammenhang zwischen dem Evangelium und den Fehlern von Petrus, das wollen wir uns im zweiten und im dritten Punkt angucken. Zweitens, glaube die Botschaft des Evangeliums. In Vers 15 scheint Paulus ziemlich schnell das Thema zu wechseln. Er sagt dort, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Eben noch war er bei der Geschichte von Petrus und jetzt spricht er wieder sehr theologisch über den Unterschied zwischen Juden und Heiden. Was er aber tut, ist zu erklären, warum es falsch war, was Petrus gemacht hat und warum es ein Angriff auf das Evangelium, also auf den Kern des Glaubens war. Zunächst stellt er in Vers 15 fest, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen Juden und Heiden gibt. Die Juden waren Menschen, die das Alte Testament kannten. Sie wussten, wer Gott ist, sie kannten das Gesetz, sie versuchten, sich an das Gesetz zu halten. Die Heiden hatten all das nicht. Sie interessierten sich auch nicht dafür. Und deswegen bezeichnet Paulus sie hier als Sünder. Damit sagt er nicht, dass die Juden keine Sünder waren, sondern er macht damit deutlich, dass die Heiden Gott nicht kannten und ihn auch gar nicht kennen wollten. Sie lebten in Sünde und scherten sich nicht weiter darum. So viel zu den Unterschieden zwischen Juden und Heiden. Aber diese Unterschiede, und das ist das Wichtige und der Punkt von Vers 16, diese Unterschiede sind durch Jesus bedeutungslos geworden. Er beginnt Vers 16 folgendermaßen. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Hätte es damals Weltmeisterschaften gegeben im Einhalten von Gottes Gesetz, dann hätten die Juden vermutlich alle Medaillen gewonnen. Ja, das war der Punkt von Vers 15. Wenn es darum gehen würde, dann wären die Juden richtig gut. Aber Paulus sagt in Vers 16, darum geht's nicht. Ne, wenn ein Fußballspiel ist, dann gewinnt nicht der, der am besten jonglieren kann. Weil darum geht es beim Fußballspiel nicht. Sondern der am besten Fußball spielen kann. Paulus sagt in Vers 16, gerechtfertigt werden wir nicht durch das, was wir tun. Was bedeutet dieses Wort gerechtfertigt? Das Bild, was Paulus hier vor Augen hat, wenn er Rechtfertigung oder gerechtfertigt benutzt, ist ein Gerichtssaal, in dem du der Angeklagte bist. Gott sitzt vor dir auf dem Richterstuhl und er ist dabei, über dein Leben zu urteilen. Und du stehst vor ihm und du weißt, du bist vor ihm schuldig. Also hast du ein Problem. Und dieses Problem lautet, wie komme ich hier jemals wieder raus? Die Antwort ist, du kommst hier nur raus, wenn du gerechtfertigt bist. Das heißt, wenn du vor dem Recht als unschuldig giltst. Wie wird man gerechtfertigt? Die Antwort, die die Juden auf diese Frage gegeben haben, ist folgende. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht ganz perfekt bin, aber ich bemühe mich, Gottes Gesetz in allen Einzelheiten zu halten. Und dann wird Gott, der Richter, mich schon rechtfertigen, also sagen, dass ich unschuldig bin. Das heißt, ich stehe vor Gott, dem Richter, und mit all dem, wie ich so gelebt habe und wie ich mich angestrengt habe und wie ich versucht habe, mich wirklich an alles zu halten, das wird schon reichen. Was Paulus hier in Vers 16 sagt, ist, das funktioniert nicht. Wir haben erkannt, dass wir nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt sind. Und diese Neigung, uns selbst durch unsere Taten zu rechtfertigen, die hatten nicht nur die Juden damals. Diese Neigung ist in uns allen drin. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir sind alle immer wieder versucht, uns vor Gott besser dastehen zu lassen durch das, was wir tun. Natürlich sollen wir Dinge tun, die Gott gefallen. Das macht das Neue Testament auch immer wieder deutlich, auch der Galaterbrief in den späteren Kapiteln. Aber diese Dinge sind nicht die Grundlage, niemals die Grundlage unserer Rechtfertigung. Denn egal wie gut unsere Werke sind, sie sind niemals gut genug, um Gottes Anspruch zu genügen. Die Juden versuchten das, sich durch ihre Werke zu rechtfertigen. Wir Christen versuchen das manchmal. Aber nicht nur wir heute und die Juden damals stehen in der Gefahr, sich durch ihre eigenen Werke zu rechtfertigen. Fast alle Religionen funktionieren so. Und selbst in Menschen, und das ist interessant, die überhaupt nichts mit Religion zu tun haben, also so der normale Deutsche, auch in diesen Leuten steckt Werkgerechtigkeit drin. Und solche Leute, die nicht religiös sind, die versuchen sich nicht durch religiöse Werke zu rechtfertigen, sondern durch andere Werke. Zum Beispiel, wenn ihr Gott das Aussehen ist, dann sind ihre guten Werke die 3 Stunden täglich im Fitnessstudio oder vor dem Spiegel oder beim Shoppen, durch die sie ihrem Gott dienen. Und wenn ihr Gott ihr Ansehen ist, dann sind die guten Werke die 3 Stunden täglich, die sie mit der Verbesserung ihres eigenen Snapchat, Facebook oder Instagram-Accounts zubringen. Oder wenn ihr Gott der Sport ist, sind es die Stunden an Training, die sie investieren, um Erfolg zu haben. In jedem Menschen, ob er religiös ist oder nicht, steckt diese innere Neigung, sich selbst durch Werke zu rechtfertigen. Das heißt, die eigene Identität, das, was wir sind, das, was uns ausmacht, darauf zu gründen, was wir sind, was wir können, was wir tun. Paulus sagt uns hier, diese Werkegerechtigkeit, in egal welcher Religion, in egal welcher Ausprägung, funktioniert nicht. Nicht in den Gemeinden damals, nicht bei uns Christen heute, nicht in anderen Religionen und auch nicht in unserer relativ gottlosen Kultur. Aber wie können wir dann vor Gott gerechtfertigt werden? Wie können wir, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen, wissen, dass wir schuldig sind, aus diesem Prozess mit einem Freispruch rauskommen? Vers 16 weiter. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, wir stehen vor Gott, dem Richter. Unsere Werke helfen uns nicht weiter, das hatte Paulus gesagt. Aber es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist Jesus Christus. Gott selbst hat seinen Sohn gesandt und er hat für uns das Gesetz gehalten. Und er ist für uns gestorben. Um in dem Bild des Gerichtssaals zu bleiben, wir stehen vor Gott, dem Richter, und wir werden dort zwar zum Tod verurteilt, egal wie gut unsere Werke sind. Aber Jesus sagt, das Todesurteil für diese Person, für dich, habe ich auf mich genommen. Und deswegen werden wir freigesprochen. Oder um es in der Sprache unseres Verses zu sagen, weil Jesus das Urteil für uns auf sich genommen hat, sind wir gerechtfertigt. Sind wir vor Gott plötzlich im Recht, werden wir freigesprochen. Und das gilt für jeden. Für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Das heißt, es gilt für jeden, der einsieht, dass seine eigenen Taten ihn vor Gott nicht weiterbringen und der sein Leben auf dem aufbaut, was Jesus Christus für ihn getan hat. Martin Luther hat im Jahr 1535, also vor fast 500 Jahren, Vorlesungen gehalten über den Galaterbrief und er hat über diesen Vers, über Galater 2, Vers 16, Folgendes geschrieben. Deshalb ist der Christus, der im Glauben erfasst wird und im Herzen lebt, die wahre christliche Gerechtigkeit, auf deren Grundlage Gott uns für gerecht erklärt und uns ewiges Leben schenkt. Und das gilt nicht nur generell. Es ist nicht einfach nur eine Wahrheit, die in diesem Buch hier steht, aber die mit unserem Leben nichts zu tun hat. Paulus sagt hier weiter in Vers 16, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Wenn man aufmerksam diesen Vers liest, könnte man Paulus jetzt vorwerfen, Paulus, du wiederholst dich. Genau das hast du doch eben schon im ersten Teil des Verses gesagt. Aber Paulus wiederholt das, um zu betonen, dass das für jeden Christen ganz persönlich gilt. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, darf persönlich sicher sein. Also darfst auch du, wenn du an Jesus glaubst, persönlich sicher sein, dass dir alle, wirklich alle deine Schuld vergeben ist. Aber Paulus ist immer noch nicht fertig. Was generell gilt und was für uns persönlich gilt, das gilt auch überall. In unserer heutigen Zeit könnte man ja sagen, ja, also wir Christen werden durch Jesus gerechtfertigt, Juden und Moslems durch gute Werke, Buddhisten dadurch, dass sie sich selbst aufgeben und der moderne Mensch im Westen eben durch seine Karriere oder durch sein Sparbuch oder durch was auch immer. Aber Paulus ist immer noch nicht fertig. Er sagt am Ende von Vers 16, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Was also generell gilt und was für uns persönlich gilt, das gilt für alle Menschen. Gerade heute, wo wir immer wieder hören, du hast eben deinen Glauben und ich habe meinen. Und jeder findet halt so sein Glück mit seinem persönlichen Glauben. Und dagegen sagt Paulus, was auch immer die Menschen für richtig oder für falsch halten, ist völlig unerheblich. Rettung, Rechtfertigung gibt es nur durch den Glauben an Jesus, durch nichts anderes. Dieser 16. Vers von Kapitel 2 des Galaterbriefs ist vermutlich der wichtigste Vers im gesamten Brief. Er fasst zusammen, worum es im Kern geht. Unsere Werke, alles, was wir tun, was wir mitbringen, das bringt uns vor Gott nicht weiter. Errettet, gerechtfertigt werden wir einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du heute deine eigene Bibel dabei hast, dann streich dir diesen Vers dick und fett an. Und wenn du sie nicht dabei hast, dann nimm heute Nachmittag einen Stift und streich dir diesen Vers dick und fett an. Und wenn du in Zukunft, in der kommenden Woche oder wann auch immer, das Gefühl hast zu Hause, ich bin nicht gut genug für Gott. Ich bringe einfach nicht genug mit. Ich habe mein Leben bisher an die Wand gefahren. Dann schlag deine Bibel auf und lies diesen Vers. Und freu dich darüber, dass kein Mensch gut genug ist. Aber dass es auch darauf bei Gott überhaupt nicht ankommt. Dass das, was du bist, was deine Identität ausmacht, nicht darauf gegründet ist, was du tust, was du bist, was du mitbringst, was du kannst und wie viel Geld du auf dem Konto hast. Sondern dass jemand anders alles für dich bezahlt hat und alles für dich ist. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, die gute Nachricht, die wir glauben sollen und dürfen. Aber was hat das jetzt mit dem Konflikt zwischen Petrus und Paulus zu tun? Erinnern wir uns daran, was Paulus dem Petrus vorgeworfen hat, Vers 14. Du wandelst nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums. Wisst ihr, würden wir aufgrund von Werken gerettet werden, dann wäre das Verhalten von Petrus in Ordnung gewesen. Denn tatsächlich hatten ja die Juden deutlich mehr Werke aufzuweisen als die Heiden. Oder übertragen wir das auf heute? Ginge es im Christentum darum, durch gute Werke sich seine Rolle in der Gemeinde zu verdienen, dann wäre es tatsächlich so, dass wir Unterschiede machen müssten in der Gemeinde zwischen guten Christen und weniger guten Christen. Und die guten Christen sind dann eben die, mit denen wir im übertragenen Sinne essen. Wäre das Evangelium der, der am meisten Werke hat, der ist am besten dran bei Gott, dann hätte Petrus genau richtig gehandelt. Aber das Evangelium, und ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden, ist genau das Gegenteil. Natürlich gibt es solche von uns, die in der letzten Woche mehr so gelebt haben, wie es Gott gefällt, als andere. Das wisst ihr jeweils persönlich am allerbesten. Aber das Evangelium sagt, deswegen bist du nicht mehr errettet und auch nicht weniger errettet. Errettet bist du zu 100% wegen dem, was Jesus für dich getan hat und zu 0% wegen dem, was du getan hast. Und deswegen sind wir hier als Christen in der Gemeinde in einem Sinn alle gleich. Wir sind alle hier nicht wegen unserer Leistung, nicht wegen unserem Geld, nicht wegen unserer Intelligenz, nicht weil wir so gut aussehen, nicht weil wir so fit oder sportlich sind, nicht weil wir so ein tolles Haus haben, nicht wegen unserem was weiß ich, sondern wegen Jesus. Und dieser Jesus ist für alle gleich. Und von daher ist das, was Petrus damals in Antiochia gemacht hat, ein Angriff direkt auf das Evangelium. Er hat durch sein Verhalten diese Gleichheit aller Christen in der Gemeinde angegriffen und geleugnet. Und deswegen ist er nicht richtig gewandelt nach der Wahrheit des Evangeliums. Und ich möchte euch heute folgende Frage zum Nachdenken mit nach Hause geben. Und denkt mal gut drüber nach, heute Nachmittag die ganze Woche. Wo neigst du dazu, durch dein Verhalten das Evangelium von der Errettung allein durch Jesus klein zu machen? Wo neigst du dazu, durch dein Verhalten das Evangelium von der Errettung allein durch Jesus klein zu machen? Was wir glauben und wie wir handeln, das hängt sehr eng zusammen. Und genau das macht uns Paulus hier deutlich. Aber der richtige Wandel ist nicht nur eine Sache zwischen dir und Gott. Wie wir gesehen haben, hat Petrus durch sein falsches Verhalten andere mitgezogen. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht nur nach dem fragst, wie es bei dir persönlich aussieht, sondern dass du bei der Frage nach dem Evangelium und nach den praktischen Auswirkungen des Evangeliums die ganze Gemeinde im Blick behältst. Nicht ohne Grund hat uns Gott in eine Gemeinschaft gestellt und gemeinsam sollen wir für die Wahrheit des Evangeliums kämpfen. Drittens und letztens, kämpfe für die Wahrheit des Evangeliums. Paulus sah das Fehlverhalten von Petrus und er widerstand ihm ins Angesicht, heißt es in Vers 11. Und das war auf vielen Ebenen sehr gefährlich und vermutlich sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten. Warum? Es ist erstens nicht leicht, jemandem die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Leichter ist es eben, diese Masken zu tragen. Es hätte das Verhältnis zwischen Petrus und Paulus zerstören können. Und nicht nur das Verhältnis von Petrus und Paulus war in Gefahr, sondern es hätte die ganze frühe Gemeinde zerreißen können in die Anhänger des Paulus und die Anhänger des Petrus. Und trotzdem hat Paulus das gemacht. Und er gibt uns hier ein Beispiel, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen sollen, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Wie gesagt, wir alle wissen, in Gemeinden gibt es Meinungsverschiedenheiten. Manche sind einfach den Unterschieden geschuldet, die dadurch kommen, dass wir alle unterschiedlich sind. Charakterliche Unterschiede, kulturelle Unterschiede, Unterschiede, weil wir alle unterschiedliche Interessen haben. In solchen Fällen ist es meistens sinnvoll, in Liebe darüber hinwegzusehen. Petrus, interessanterweise Petrus, schreibt in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. In kleinen Dingen, zwischenmenschlichen Dingen ist das oft die richtige Maßnahme. Aber dann gibt es andere Meinungsverschiedenheiten. Und diese Meinungsverschiedenheiten betreffen wichtige Fragen. Und manche sogar den Kern des Evangeliums. Und das haben wir hier bei Petrus und Paulus. Und da wäre es schlimm, wenn wir einfach darüber hinwegblicken würden, weil es Menschen auf falsche Wege führt, weg von Gott. Und für einen solchen Fall schreibt Jakobus, ganz am Ende seines Briefes, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die Grundsätze, die uns die Bibel mit auf den Weg gibt für den Umgang, gerade bei solchen ernsten Konflikten, sind zwei Begriffe. Wahrheit und Liebe. In der gesamten Bibel finden wir diese beiden Grundsätze, Wahrheit und Liebe. Am besten verkörpert sie Jesus selbst, wie wir ihn in den Evangelien sehen. Aber auch an Paulus sehen wir hier, wie er beiden Grundsätzen in seinem Umgang, wie er beide Grundsätze in seinem Umgang mit Petrus berücksichtigt. Schauen wir uns als erstes die Wahrheit an, dann die Liebe. Paulus war klar und deutlich. Er widerstand Petrus ins Angesicht, Vers 11. Das heißt, er konfrontierte ihn direkt. Er fing nicht an, mit anderen hinter Petrus Rücken zu reden. Er sah auch nicht einfach darüber hinweg, weil er merkte, dass das Verhalten von Petrus so schlimme Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde hat und auf den Kern des Evangeliums. Und in Vers 14 lesen wir, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Paulus widerspricht Petrus vor allen, weil die Sünde des Petrus öffentlich war. Paulus ist also klar, direkt und wahrhaftig. Und das Gegenteil davon wäre gewesen, die Sache wegzulächeln. Wie gesagt, manchmal ist das richtig. Aber gerade dann, wenn es um einen Konflikt geht, der den Kern unseres Glaubens, das Evangelium betrifft, dann ist Klarheit und Wahrheit gefordert. Und ihr könnt mir glauben, dieser Tag in der Gemeinde in Antiochia, der war nicht angenehm. Nicht für Petrus, nicht für Paulus und nicht für die Leute, die dabei waren. Aber es war nötig. Und doch war die Wahrheit nicht das einzige Prinzip, das für Paulus hier wichtig war, als er Petrus so direkt konfrontiert hat. Die Liebe ist genauso wichtig. Vielleicht fragst du dich jetzt, Liebe? Ich kann hier bei Paulus beim besten Willen keine Liebe erkennen. Aber schaut mal, wie er argumentiert. Er sagt nicht zu Petrus, Petrus, was du gerade machst, das geht mal gar nicht. Hör auf damit, sonst schmeiße ich dich hier raus. Das sagt er nicht. Paulus ist sehr, sehr deutlich, aber er begründet, warum er das sagt, in den Versen 15 und 16. Und die Begründung ist das Evangelium der Gnade Gottes. Paulus begegnet Petrus mit dem Evangelium. Was er also im Grunde sagt ist, Petrus, weil du die wunderbare Gnade und Liebe Gottes im Evangelium erfahren hast, deshalb hör auf, dich so zu verhalten, wie du es gerade tust. In Konflikten in der Gemeinde gleichzeitig Wahrheit und Liebe hochzuhalten, das ist unglaublich schwer. Aber Paulus gibt uns hier ein Beispiel, wie das aussehen sollte. Und deswegen sollten auch wir uns ein Beispiel daran nehmen und für die Wahrheit des Evangeliums kämpfen, wenn es in Gefahr ist. In diesem Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Im Jahr 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen, mit denen er die katholische Kirche heftig kritisierte. Und die Gründe dafür waren ganz ähnlich, wie als Paulus hier Petrus kritisierte. Er war davon überzeugt, die Lehre und die Praxis der Kirche ist zutiefst schädlich für den Kern unseres Glaubens und führt eine ganze Reihe von Leuten mit auf einen falschen Weg. Und wie Paulus antwortete Luther auf diese Fehlentwicklung, indem er das Evangelium neu ins Zentrum stellte. Der erste Schritt dazu waren seine 95 Thesen. In These 62, vielleicht der zentralen These, heißt es: Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Gnade und Herrlichkeit Gottes. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Gnade und Herrlichkeit Gottes. Und weil das so ist, glaube das Evangelium, lebe danach und kämpfe dafür. Amen.